Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir schauen uns ja heute historische Muster an und fragen nach Europas Geist.
Hallo?
Sie haben uns da eine wirklich spannende Mischung an Material mitgegeben. Also da ist eine Magisterarbeit über Stefan Zweig, der diese ganzen Umbrüche im 20. Jahrhundert miterlebt hat. Dann wissenschaftliche Artikel folgen Revolutionen Mustern. Wie entwickelt sich Kultur?
Genau.
Ein Buch über Geschichtszyklen, eine ziemlich lebhafte Forumsdiskussion dazu und sogar so eine kleine historische Notiz, wie sich die Wahrnehmung von Alter verändert hat.
Ja, eine bunte Mischung.
Und unsere Mission heute, gemeinsam mit Ihnen, wir wollen mal versuchen, aus diesen ganz unterschiedlichen Quellen die wichtigsten Einsichten rauszuziehen. Gibt es sowas wie einen Code der Geschichte? Wiederholt sich alles? Oder reimt es sich nur? Und was heißt das für uns heute?
Das ist wirklich die große Frage, die so über allem schwebt, nicht wahr? Wir bewegen uns heute zwischen dieser sehr persönlichen, fast schon tragischen Sicht von Stefan Zweig auf ein Europa, das ihm zerbrochen ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite dieser eher kühlen, analytischen Suche nach Gesetzmäßigkeiten, also in Revolutionen, in Generationenfolgen oder eben in der Kulturentwicklung über Jahrtausende.
Also die Spannung zwischen dem Einmaligen und dem, was vielleicht doch wiederkehrt.
Genau darum geht's. Und was können wir daraus lernen, aus diesen Mustern? Oder vielleicht auch aus dem Fehlen von Mustern? Gerade für unsere eigene Zeit.
Fangen wir nochmal bei Stefan Zweig an. Die Magisterarbeit, die Sie uns da gegeben haben, die zeichnet ihn ja als jemanden, der förmlich durchdrungen war von dieser Idee eines geeinten kulturellen Europas.
Absolut. Er kam ja aus diesem kosmopolitischen Wien der Jahrhundertwende. Sprachen, Reisen, Freundschaften etwa mit Romain Rolland, das hat alles sein Bild geprägt, Europa als, wie er es nannte, geistige Heimat.
Eine geistige Heimat, die vor allem auf Kultur und Humanismus basiert, oder? Als Gegenpol zum Nationalismus.
Genau, das war die Idee. Und interessant ist ja, wie er Geschichte benutzt hat, um seine eigene Gegenwart zu deuten. Die Arbeit nennt seine Erasmus-Biografie von 34 als Schlüsselwerk.
Ach ja, Erasmus gegen Luther.
Richtig, der Humanist gegen den Reformator. Für Zweig war das eine direkte Parallele zum Kampf seiner Zeit, also Vernunft, Humanismus gegen Fanatismus, gegen Ideologie, gerade als der Nationalsozialismus aufkam. Er hat also in der Vergangenheit nach, ja, Orientierung gesucht, vielleicht auch nach Trost.
Aber da zeigt sich doch schon eine gewisse Spannung, die die Arbeit ja auch herausarbeitet, finde ich.
Welche meinen Sie?
Naja, Zweig glaubte stark an die Kraft des Geistes. An die moralische Entgiftung Europas, wie er es nannte, durch Kultur, durch eine geistige Elite.
Ja, langsame, geduldige Arbeit.
Genau. Aber gleichzeitig blieb er politisch eher distanziert, hat klare Bekenntnisse oft vermieden. Das wurde ihm ja auch vorgeworfen.
Stimmt. Die Quelle erwähnt ja seine Zurückhaltung gegenüber der Pan-Europa-Bewegung, obwohl er die Idee mochte.
Es wirkt fast so, als hätte er Angst gehabt, diese reine kulturelle Idee durch die Niederungen der Politik zu beschmutzen. Sehen Sie das auch so?
Das ist eine sehr plausible Deutung, ja. Die Magisterarbeit beschreibt diese Ambivalenz wirklich gut. Einerseits dieser fast glühende Glaube an die Kultur.
Und andererseits die Scheu vor dem Politischen.
Genau. Und dieser Fokus aufs Geistige, Elitäre, vielleicht auch eine gewisse Verklärung der Welt von gestern, wie sein berühmtes Buch heißt, das wird ja auch als Kritikpunkt genannt.
Und dann seine spätere Verzweiflung im Exil in Brasilien, dieser Abschiedsbrief.
Ja, wo er vom Verlust seiner Sprache und eben dieser geistigen Heimat Europa spricht. Das ist quasi das tragische Eingeständnis, dass dieser Glaube an die alleinige Kraft der Kultur, an der, ja, brutalen Realität der Machtpolitik vielleicht zerbrochen ist.
Das ist genau der Punkt, der mich hier festhält. Zweigs persönliches Drama. Das scheint ja irgendwie die Grenzen dieses rein kulturellen Ansatzes aufzuzeigen, wenn es um echten gesellschaftlichen Wandel geht. Er suchte nach Sinn, nach Mustern, beeinflusst vom Historiker Thein, wie die Quelle sagt, mit dieser zyklischen Sicht. Aber reicht das? Und das führt uns ja direkt weiter. Lassen sich solche Muster, gerade bei Revolutionen, überhaupt wissenschaftlich fassen? Da haben wir ja den Artikel von Andreas Fahrmeier.
Und Fahrmeier, der gießt da gleich mal ordentlich Wasser in den Wein. Also sehr viel Skepsis.
Okay.
Er beschreibt dieses Paradox. Einerseits erleben die Leute Revolutionen als plötzliche, chaotische Brüche. Etwas völlig Neues.
Ja, das Gefühl hat man ja oft.
Aber gleichzeitig können wir gar nicht anders, als sie ständig mit früheren Revolutionen zu vergleichen. Farmeyer nennt Beispiele von Edmund Burke 1791 zur Französischen Revolution über Marx 1852 bis Obama 2011 zum arabischen Frühling. Wir suchen also förmlich nach Mustern.
Aber Farmeyer sagt, diese Suche ist extrem schwierig, wenn nicht sogar zum Scheitern verurteilt.
Im Grunde ja. Er nennt da mehrere Gründe. Erstens, man muss unglaublich abstrahieren, um überhaupt vergleichen zu können.
Klar.
Zweitens, die Zahl der Fälle, also echter Revolutionen, ist eigentlich ziemlich klein.
Stimmt.
Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, die historischen Kontexte ändern sich fundamental. Was war Bürgertum zur Zeit der Französischen Revolution? Was im 19. Jahrhundert? Was heute?
Ja, oder selbst so etwas wie die Wahrnehmung des Alters, wie in dieser kleinen Notiz über John Locke und die 108-jährige Frau 1681, was damals als extrem alt galt.
Ist heute immer noch selten, aber doch ganz anders eingeordnet. Genau, solche sich wandelnden Kontexte machen Vergleiche total knifflig. Und dann kommt ja noch dazu, Historiker sind sich oft nicht mal über Ursachen und Verlauf vergangener Revolutionen einig. Wie soll man da verlässliche Muster finden?
Das ist ein guter Punkt. Aber hier wird's ja noch interessanter. Farmeyer deutet ja auch ein weiteres Paradox an, oder? Selbst wenn wir klare Muster hätten, was dann?
Genau, was würde dann passieren?
Revolutionäre würden doch versuchen, die Muster zu durchbrechen. Gegner würden versuchen, sie auszunutzen. Macht das Wissen um die Geschichte die Wiederholung nicht erst recht unwahrscheinlich? Frag mich da wirklich. Lernen wir aus der Geschichte, Fehler zu vermeiden? Oder werden wir nur kreativer darin, neue zu machen?
Das ist sozusagen die Gretchenfrage der historischen Prognose. Farmeyer legt das nahe, ja? Das Wissen um die Vergangenheit beeinflusst das Verhalten in der Gegenwart und verhindert so exakte Wiederholungen.
Okay.
Aber trotz aller Skepsis deutet er schon an, dass es zumindest so vage, oft beobachtete Phasen oder Dynamiken geben könnte.
Sowas wie ein typischer Ablauf.
Ja, in etwa. Oft fängt es an mit einer breiten Einigkeit gegen das alte Regime. Die zerfällt dann aber häufig in Debatten über den richtigen Weg, führt zu Krisen, Spaltung.
Manchmal Radikalisierung, Gewalt.
Richtig. Und nicht selten steht am Ende irgendeine Form von autoritärer Stabilisierung, oft durch Figuren mit militärischem Hintergrund.
Das erinnert mich jetzt stark an die Diskussion in dem Geschichtsforum, das Sie uns auch mitgegeben haben. Da ging es ja auch um den Vergleich Französische Revolution und Deutsche Novemberrevolution 1918. Oberflächlich gibt es ja Parallelen, Sturz der Monarchie, Ringen um neue Ordnung. Aber die Teilnehmer da haben ja total die Unterschiede betont. Ursachen, Verlauf, Ergebnisse, alles anders.
Exakt, diese Forumsdiskussion spiegelt Farmeyers Skepsis eigentlich perfekt wider. Oberflächlich vielleicht Ähnlichkeiten, ja. Aber die spezifischen Kontexte, die Akteure, die internationalen Bedingungen, das macht jede Revolution dann doch zu einem Unikat. Die Suche nach einfachen universellen Gesetzen scheint da wenig zu bringen.
Okay, also präzise Vorhersagen schwierig, Muster in Revolutionen schwer fassbar, aber zoomen wir mal raus, vielleicht gibt es ja größere Zyklen. Sie haben uns das Buch The Fourth Turning von Strauss und Ho mitgebracht, vorgestellt im Vorwort von Max Otte. Die haben ja schon 1996 eine große Krisenzeit für etwa 2005 bis 2025 vorhergesagt.
Ja.
Das klingt ja gerade heute fast schon unheimlich präzise.
Das ist in der Tat faszinierend und hat dem Buch natürlich in den letzten Jahren enorme Aufmerksamkeit gebracht.
Was ist da die Kernthese?
Also, die Kernthese von Strauss und Haue ist, dass sich die Geschichte, vor allem die angloamerikanische, in wiederkehrenden Zyklen von etwa 80 bis 100 Jahren bewegt. Das nennen sie ein Saeculum, also quasi ein langes Menschenleben.
Okay, ein Saeculum.
Und jeder dieser Zyklen wird von vier aufeinanderfolgenden Generationstypen geprägt, die sie als Archetypen beschreiben. Prophet, Nomade, Held und Künstler.
Prophet, Nomade, Held, Künstler.
Diese Generationen reagieren aufeinander und durchlaufen vier Phasen, die Turnings. Erstens, ein High, eine Zeit des Aufbaus, des gesellschaftlichen Konsens.
Klingt gut.
Dann ein Awakening, also ein Erwachen, eine Phase der spirituellen Suche, Werte werden hinterfragt. Darauf folgt ein Unraveling, also ein Zerfall, Zeit des Individualismus, Institutionen werden schwächer, alles zerfasert so ein bisschen.
Und dann?
Und dann kommt die Crisis, das Fourth Turning, eine Periode großer Umbrüche, Krisen, Bedrohungen, die aber auch, und das ist wichtig, die Chance für eine grundlegende Neuordnung bietet, eine Stärkung der Gemeinschaft.
Aha. Okay, also im Grunde, Generationen prägen durch ihre Erfahrungen ganze Epochen und das führt zu so einem Auf und Ab. Mal mehr Gemeinschaft und Institutionen in Krisenzeiten?
Genau, Fokus nach außen.
Und mal mehr Individualismus und Wertefragen in diesen Awakening-Phasen.
Richtig, Fokus nach innen. Otte erwähnt ja bei der Vorstellung auch Arthur Schlesingers ältere Idee von Pendelbewegungen zwischen Gemeinwohl und Privatinteresse fallen in den USA. Das geht in der ähnliche Richtung.
Also, jede Generation reagiert auf die vorherige und stößt den Zyklus neu an.
Das ist die Grundidee, ja. Die Crisis-Phase, das Fourth Turning, die Sie eben für unsere Zeit gesehen haben, wäre dann so eine Phase, wo äußerer Druck und innere Spannungen die Gesellschaft zwingen, sich neu zu finden, Institutionen wieder aufzubauen.
Das klingt einerseits total eingängig, finde ich, aber andererseits auch fast schicksalshaft, deterministisch. Oder?
Ja, das ist der große Kritikpunkt.
Die Quelle sagt ja auch, dass Strauss und Howe oft als pseudowissenschaftlich kritisiert werden. Und in der Forumsdiskussion kam ja auch Skepsis auf. Jemand erwähnte Karl Popper.
Der Philosoph, der genau davor warnte, feste Gesetze oder einen unausweichlichen Plan in der Geschichte zu sehen. Absolut.
Steht diese zyklische Sicht nicht total im Widerspruch zu dem, was wir eben bei Farmeyer hatten? Diese Betonung des Einzigartigen, des Veränderlichen?
Doch, das ist genau die Spannung. Fühlt sich das zu schematisch an, presst man da die komplexe Realität in eine fertige Schablone? Das ist die Frage. Wobei die Idee von Zyklen ja uralt ist, wie im Forum auch gesagt wird.
Stimmt, von Platon bis Spengler.
Genau, Max Otte zitiert ja in seinem Vorwort auch den Investor Ray Dalio, der sagt, bestimmte Abfolgen, Schuldenkrisen, soziale Konflikte wiederholen sich eben doch in Mustern, weil die menschliche Natur und die Systemlogik gewisse Konstanten haben.
Ein Teilnehmer im Forum, Hadl, hat es ja schön gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht exakt, aber die Muster, aus denen sie gewoben ist, die tauchen wieder auf.
Mhm.
Und dann natürlich dieses berühmte Marx-Zitat über Hegel, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Das deutet ja auch auf Wiederholung hin, wenn auch mit anderer Qualität.
Genau das. Die Frage ist halt, wie viel Erklärungskraft gibt man solchen Zyklen? Sind sie eine nützliche Denkhilfe für langfristige Trends oder eine gefährliche Vereinfachung, die uns blind macht für das Neue? Strauss und Howe selbst würden wohl sagen, es ist nicht deterministisch, es gibt Handlungsspielräume. Aber es beschreibt eben wiederkehrende Stimmungen und Herausforderungen.
Okay. Wenn wir jetzt noch weiter rauszoomen, über diese, sagen wir, Jahrhundertzyklen hinaus, dann landen wir bei der ganz langen Perspektive, der kulturellen Evolution. Dazu der Artikel von Study Smarter. Wie verändert sich Kultur über Jahrtausende?
Ja, hier geht es um einen fundamental anderen Wandelmechanismus. Kulturelle Evolution beschreibt, wie sich menschliches Verhalten, Wissen, Technik, soziale Strukturen über Generationen ändern und anhäufen durch soziales Lernen.
Also Nachahmung, Lehren.
Genau, und durch symbolische Weitergabe, vor allem durch Sprache und später Schrift. Ganz wichtig ist hier die Verbindung zur biologischen Evolution. Erst körperliche Veränderungen, größeres Gehirn, aufrechter Gang, der die Hände freimachte, tiefer Kehlkopf für komplexe Sprache, schufen überhaupt die biologischen Voraussetzungen für unsere Kultur.
Und dieser Prozess war anfangs unglaublich langsam, das betont der Artikel ja.
Unglaublich langsam. Das Beispiel mit den Faustkeilen ist frappierend. Über 250.000 Jahre technologisch fast unverändert. Das ist für uns heute kaum vorstellbar.
Wahnsinn.
Erst mit dem Homo sapiens, so vor etwa 300.000 Jahren, und besonders in den letzten 100.000 Jahren, nahm das Tempo zu. Man darf auch die Neandertaler nicht vergessen. Ihre Werkzeugkultur, das Mus Terrien, Hinweise auf Bestattungen.
Und dann die großen Sprünge.
Ja, die neolithische Revolution vor rund 10.000 Jahren, Ackerbau, Sesshaftigkeit, das hat alles umgekrempelt. Und dann natürlich Sprache und Schrift vor etwa 5.000 Jahren als absolute Gamechanger für die Wissensweitergabe.
Was nehmen wir also aus diesem ganz, ganz langen Blick mit? Kultur ist nicht statisch, sie entwickelt sich, kumuliert Wissen, baut auf Vergangenem auf. ermöglicht durch Biologie, angetrieben durch Lernen.
Richtig.
Das steht ja schon in einem gewissen Kontrast zu den plötzlichen Brüchen der Revolutionen oder diesen eher wellenförmigen Zyklen à la Strauss und Hau, die auf viel kürzeren Zeitskalen ablaufen.
Genau, das ist eine andere Dimension von Wandel. Die kulturelle Evolution ist eher ein kumulativer, gerichteter Prozess über riesige Zeiträume. Revolutionen sind abrupte Systemwechsel. Und Zyklentheorien schauen auf wiederkehrende sozial-psychologische Dynamiken innerhalb dieser langfristigen Entwicklung. Man könnte sagen, die kulturelle Evolution schafft den großen Rahmen.
Okay, fassen wir unsere Erkundung mal zusammen. Wir sind gestartet bei Stefan Zweigs sehr persönlichem Ringen mit dem Wandel, seinem Festhalten an kulturellen Idealen, seiner Verzweiflung am Ende. Dann die akademische Skepsis bei Fahrmeier gegenüber einfachen Mustern in Revolutionen, die Einzigartigkeit, die Schwierigkeit des Vergleichs.
Ja.
Im Kontrast dazu die großen Zyklen von Strauss und Hau, die sagen, naja, vielleicht reimt sich Geschichte doch, zumindest in Stimmungen und Generationskonflikten.
Richtig.
Und schließlich der ganz weite Blick auf die kulturelle Evolution, die uns die Tiefenzeit und die kumulative Natur von Kultur gezeigt hat.
Das Bild, das sich ergibt, ist ziemlich komplex. Geschichte wiederholt sich offensichtlich nicht eins zu eins. Aber diese Idee, dass sie sich reimt, das Zitat wird ja oft Mark Twain zugeschrieben, da ist schon was dran, finde ich.
Bestimmte Muster tauchen wieder auf?
Ja, menschliche Verhaltensmuster, soziale Dynamiken, vielleicht auch Systemlogiken wie Schuldenzyklen. Die Zyklentheorien versuchen, das zu fassen. Gleichzeitig warnen Historiker wie Fahrmeier zu Recht, unterschätzt nicht die fundamentalen Veränderungen im Kontext. Technologie, Demografie, Vernetzung.
Die Industrialisierung der Landwirtschaft, die im Forum genannt wurde.
Genau, so ein Faktor ändert die Spielregeln komplett. Deswegen bleiben präzise Vorhersagen extrem schwierig. Besonders in Krisenzeiten. Geschichte ist eben kein festes Drehbuch.
Und damit möchten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen letzten Gedanken mitgeben. Er baut auf den Quellen auf und führt vielleicht die Fäden zusammen. Stefan Zweig, haben wir gehört, verzweifelte, weil seine geistige Heimat zerstört schien.
Ja.
Die Magisterarbeit betont aber, dass seine Erasmus-Biografie trotzdem mit einer ganz leisen, fragilen Hoffnung endet. Selbst wenn Ideale wie der Humanismus scheitern, wenn Forderungen unerfüllbar scheinen, behalten sie doch einen Wert und könnten eines Tages eine ewige Wiederkehr erleben.
Eine interessante Formulierung.
Angesichts dieser Spannung, der Unvorhersehbarkeit, der möglichen Muster, aber auch der langen, langsamen kulturellen Evolution. Wo finden Sie da persönlich die Balance? Zwischen der Hoffnung auf Fortschritt, auf positiven Wandel und dem Wissen um die Trägheit der Geschichte und ja, die vielleicht doch wiederkehrenden Abgründe menschlichen Verhaltens.